Aber wir machen mal noch mal aus. Mal noch nicht. Verrät zu viel. Liebe Gemeinde hier in Rastatt, ich bedanke mich ganz herzlich einmal für die Einladung, Paul. Und dann freue ich mich, habe mich sehr gefreut, mal bei euch zu sein. Weil von Rastatt hört man nicht so viel, wenn man so im baptistischen Bereich unterwegs ist. Das hat seine Gründe, die ich gar nicht kenne und auch gar nicht wissen will, sondern nur weiß, dass es so ist. Und das, was ich immer wieder erlebe, ist, so unterschiedlich wie Freikirchen oder Landeskirchen unterwegs sind, überall hat Gott seine Leute. Und ich freue mich, dass Gott es immer wieder schafft, in unsere Herzen zu reden. Und unser Gebet heute Morgen noch in dem stillen Kämmerlein vorne war, dass Gott uns die Herzen öffnet und dass wir ihm begegnen und dass wir ihn erfahren in seinem Reden und in seinem Tun. Jetzt merke ich mal, da oben sitzen ja noch ein paar Leute. Euch habe ich noch gar nicht gesehen. Gott segne euch. Ja, und ich wünsche uns jetzt, das, was wir zum Schluss gesungen haben, rede du, mein Vater, heute zu mir. Worte des Lebens, sagst du zu uns. Ich möchte euch gerne mit hineinnehmen in ein Nachdenken und darüber sprechen, wie wertvoll und wichtig Gottes Wort und seine Weisungen sind. Paul, du hast ja schon mal schön vorgelegt. Ich habe dir schon mal so ein bisschen meine Gedanken gesagt. Jetzt könnte ich sagen, okay, ein paar Bilder können wir einfach mal mitverwenden. Ich habe nämlich auch Bilder mitgebracht, über die ich gerne mit euch ins Nachdenken kommen möchte. Und ich möchte es gerne so machen wie unser Herr Jesus. Ich weiß nicht, habt ihr mal irgendwo gelesen, dass Jesus so mit den Leuten unterwegs war und dann gesagt hat, so, nun setzt euch mal hin, ich möchte euch gerne was aus unserer Bibel vorlesen und erklären. Findet man nicht. Wenn er in der Synagoge war, da ließ er sich die Schriftrolle geben und dann ging es so zur Sache. Aber als er unterwegs war, was hat er da gemacht? Was waren die Anlässe? Was hat Jesus genommen, um den Leuten etwas deutlich zu machen? Gleichnisse. Ja? Und Gleichnisse befassen sich mit dem Leben. Gleichnisse aus dem Leben der Leute um ihn herum. Er hat also Themen des täglichen Bedarfs, des täglichen Erfahrens aufgenommen und hat daraus etwas den Leuten deutlich gemacht oder versucht deutlich zu machen, wie Gottes Wesen ist, was er mit seinen Leuten vorhat, was er mit der Welt vorhat, wie er mit einzelnen Situationen der Menschen zurechtkommt und immer wieder das Thema, dass die Beziehung zwischen den Menschen und Gott gut wird, weil Gott sich immer den Menschen zuwendet. Und es heißt mal so ganz kurz und knapp, Gott will nicht, dass der Sünder verloren geht, obwohl er sehr wohl die Sünde ablehnt. Bei dem, was mich heute beschäftigt, was ich gerne mit euch teilen möchte, geht es um etwas, was in unserem Miteinander oft ausgeklammert wird. Wenn wir Gottesdienst feiern, dann haben wir so konkrete Themen. Dann haben wir Sachen, die uns zusammenführen. Wir möchten vordergründig ermutigt werden, wir möchten getröstet werden, es soll hilfreich sein und auch begeisternd, wenn wir miteinander Gottesdienst feiern. Aber was häufig übersehen und ausgeklammert wird oder was ungern angesprochen wird, das ist das, worum es mir heute mal geht. Ich bin jetzt für mich auch ein bisschen mutig, weil ich nicht weiß, was das mit euch macht, was bei euch ankommt. Ich bin ja noch ein bisschen da nach dem Gottesdienst, da könnt ihr gerne mit mir noch mal ins Gespräch kommen oder wir können gerne miteinander, ich auch mit euch ins Gespräch kommen. Der Anlass für meine Predigt waren auf der einen Seite viele Gespräche, die ich mit Menschen geführt habe, die in Nöten sind oder die vor wichtigen Entscheidungen stehen. Und zum anderen auch das Fahren auf der Autobahn vor einigen Monaten. Und dann auch wichtig für mich immer wieder auch das Reflektieren über meinen eigenen Glauben, meine eigene Beziehung zu Gott und zu seinem Wort. Und starten möchte ich mit euch mit der Frage, welche Eigenschaften und Charakterzüge Gottes sind uns aus der Bibel bewusst? Keine platonische oder rhetorische Frage, mal auf Zuruf. Welche Charakterzüge oder Eigenschaften Gottes sind uns aus der Bibel bewusst? Liebender Gott, ja, gerecht, bitte, barmherzig, ja, treu, sündlos, freundlich, was war noch, heilig, ja, Und? Gnädig, ja.
Eifersüchtig.
Zornig, ja. Verzeihend, stark, gerecht. Okay, wir brechen mal an der Stelle die noch viel weiter zu führende Liste ab. Und ich blende mal, oder wir blenden mal bitte ein. Was kennen wir für Charakterzüge oder für was über das Wesen Gottes? Ich habe mal ein paar Sachen aufgeschrieben. Guckt nochmal durch. Wird vielleicht das ein oder andere sein, was jetzt nicht genannt wurde. Das, was für mich heute ein Thema ist, ist das hier. Wie geht das hier? Ach so, erstmal anmachen. Okay. Gut. Also, das ist für mich ein Thema. Moment. Gibt es denn sowas? Habt ihr was gelöscht? An der Technik? Moment, was ist denn das? Gibt es denn sowas? Ist weg? Ist egal, dann sage ich es euch. Das ist ein Ding. Nein, wer macht denn da sowas hier? Also, dass Gott König ist. Seht ihr das irgendwo? Bin ich jetzt, dass er König ist und dass er Herr ist? Vierte Zeile. Eins, dritte Zeile. Okay, ewig Gott und dann auch noch irgendwo Herr. Worum es mir dabei geht, ich sag mal, ihr kennt ja auch sowas wie Bekehrung, ne? Ihr wollt taufen, das heißt also eine konkrete Lebensänderung in der Perspektive, mit oder ohne Gott zu leben. Und so eine Umkehr, eine Hinwendung zu Gott ist verbunden mit dem Bekenntnis, ohne dass ihr nicht tauft, schätze ich mal, dass Jesus Christus mein Erlöser, mein Retter, mein Heiland und mein Herr sein soll. Und wir singen Lieder, wo wir ihn als den König besingen. Herr und König sind ja zwei Begriffe, die für etwas stehen, nämlich für Autorität. Und da ist für mich die Frage, die ich mir immer wieder selber stelle und wo ich merke, dass Menschen da vorschnell Dinge bekunden und bezeugen, die sie dann im Leben allerdings nicht so einfach umsetzen. Wie ist das eigentlich, wenn wir sagen, Gott ist mein Herr, er hat das Sagen, er ist der Chef, ich folge ihm. Wie gestaltet sich das bei euch im Leben? Also da sind mir so Fragen gekommen, wer von euch ist eigentlich gerne zur Schule gegangen? Wer von euch hat gerne Korrektur durch den Lehrer erfahren? Wer von euch geht in seiner Arbeit gerne zur Weiterbildung? Nicht um vermittelt zu bekommen, was er alles nicht weiß, sondern was zu gewinnen, um kompetenter zu werden in seinem Tun. Wer lässt sich von euch gerne korrigieren? Und selbst wenn es mit so einem blöden Sätzen, mit solchen blöden Worten anfängt, ich muss dich mal kritisieren. Ja. Ich habe mir das ganz abgewöhnt, wenn ich sowas sehe, und das gibt es ja immer wieder mal, dass man wirklich was ansprechen muss, was nicht so bleiben kann. Ich habe mir angewöhnt zu sagen, ich sehe in deinem Leben einen Änderungsbedarf. Das ist das Gleiche, aber hier ist mehr von einem Bedürfnis gesprochen, was ich vielleicht habe. Und dann kann man ins Gespräch kommen. Und dieser Satz, ich muss dich kritisieren, löst nicht so einen Reflex aus, dass man dicht macht. Ich glaube, in deinem Leben gibt es einen Änderungsbedarf. Und nicht nur, weil ich das vielleicht sehe, sondern bist du offen, dass wir darüber mal sprechen? Und dann lass uns doch mal mit der Bibel ins Gespräch kommen. Weil das ist nicht mein privates Ding, dass ich sage, ich ärgere mich über dich, ich will gern, dass was bei dir anders wird, sondern ich muss immer gucken, mit welcher Autorität, mit welchem Mandat komme ich denn? Und wer bin ich, dass ich im anderen sagen kann, hey, mach das so, wie ich das richtig finde. Aber wenn Gott auf uns zukommt und wenn er mein Herr sein soll, wenn er regiert als König, wenn ich damit bekenne, er hat Autorität in meinem Leben, dann müssen wir uns ja die Frage stellen, wie wir mit solcher Autorität umgehen und wo uns das begegnet. Und jetzt komme ich mal zu meiner Erfahrung auf der Autobahn. Ich zeige euch mal ein Bild, was eine klare Botschaft enthält. Abstand halten. Es kommt auf euren Fahrstil an, ob euch das Gebot und das Verbot oder dieser Hinweis, ob der euch erreicht oder ob er sagt, kein Thema für mich. Ich müsste eigentlich ein bisschen mehr aufholen. Ja. Aber wer zu dicht auffährt, Das heißt, wer drängelt, wer es nicht aushalten kann, wer meint, der andere ist nur eine Spaßbremse oder eine Fahrbremse, ich hänge ihn mal hinten an einer Stoßstange, der muss sich sowas sagen lassen. Und wer so unterwegs ist, was denkt ihr, wie der auf so einen Satz und auf so eine Aufforderung reagiert? Prüft mal euer eigenes Herz, würdet ihr sagen, oh, gut, dass ich es nochmal lese. Mann, bin ich froh, habe ich doch ganz übersehen. Oder sagt ihr, Mann, weiß ich selber, nerv mich nicht. So. Das Ergebnis dieser Aktion in meinem Herzen, wenn ich so fahre und sowas lese, ist, du kannst mir mal. Juckt mich nicht. Wo kein Kläger, da kein Richter. Oder das 11. Gebot heißt, lass dich nicht erwischen. Also, wie auch immer man damit umgeht. Aber dieser Hinweis an der Autobahn will ja was bewirken. Und jetzt kommt's, so finden wir das ja nicht, sondern wir finden es so. Was kommt hier zu diesem Abstand halten? Emotion, das ist das Entscheidende. Und die Emotion ist klar, wer nicht Abstand hält, macht einen anderen traurig. Ja, und jetzt könnte man sagen, es ist eine Frau, nehmen wir mal, es ist eine Frau, die einen Mann hat, der rasant unterwegs ist, der das nicht beachtet hat und nun ist sie alleine. Man kann dieses Bild ja füllen, wie man will. Und plötzlich merke auch ich, ich habe jetzt nicht mehr so das Problem, seit 11 Jahren Abstand zu halten, jetzt merke ich, dieser Hinweis nervt nicht, gängelt nicht, grenzt nicht ein, nimmt mir nicht den Spaß an der Fahrfreude, sondern er zeigt mir die Konsequenzen auf meines Tuns. Und ich kann mich entscheiden, ob ich das auslösen will, oder ich zeige mal hierher, ob ich das auslösen will oder nicht. Das nächste Bild. Runter vom Gas. Ist so fast in die gleiche Richtung, aber ja, manche Autos haben ja die eingebaute Vorfahrt. Hat mir mal jemand gesagt, Fahrzeugtypen mit 3 Buchstaben aus dem Nachbarbundesland. Ich habe oft gemerkt, dass Kraftfahrer mit dieser Automarke denken, ihnen gehört, das sind die Ritter der Landstraße, ja. Aber nicht als Kavalier, sondern als Raubritter. So, also, manch einer muss sich sagen lassen, fahr mal ein bisschen langsamer. Genauso, wer so unterwegs ist, sagt sich, nerv mich nicht, ich fahre, wie ich will. Ich bin ein freier Bürger in einem freien Land, also bitteschön, die Straße gehört mir. Aber wenn es nicht so, sondern so zu sehen ist, und so sind sie zu finden, die Plakate an der Autobahn, dann merken wir, da hat ein Kind Trauer. Die Geschichte dahinter können wir spekulieren, aber es wird deutlich, achtet man nicht drauf, löst man etwas aus. Mach dir die Konsequenzen von deinem Verhalten bewusst. Du kannst da nicht ausweichen. Das nächste Bild, Finger vom Handy, klar. Ich bin erstaunt, nachdem das so eine große Kampagne war über die Medien, dass man immer noch Leute mit dem Handy am Ohr sieht. Nicht nur Lkw-Fahrer, auch Pkw-Fahrer. Wundert man sich dann zwar ein bisschen, dass die dann so mal so, immer so die Leitlinien weiß, links und rechts ein bisschen austesten, aber man findet sie immer wieder. So, da fehlt jetzt ein Bild, nämlich auch eins mit einem traurigen Gesicht oder sogar mit einem Ehepaar, was traurig ist, weil Thema Handy ist mehr so für jüngere Leute jetzt mal assoziiert und ja, dass die auf ihren Sohn letztendlich verzichten müssen, dass der nicht mehr lebt. All diese Bilder haben zur Absicht, dass wir Anordnungen, Gebote nicht genervt und widerstrebend wegwischen und übergehen, sondern dass wir uns dafür öffnen, wie wir miteinander umgehen. Und das Ziel dieser Botschaft heißt, nicht Eingrenzung, sondern Lebensraum bewahren. Und davon ist das nächste Bild nochmal so ein Hinweis, Leitplanken. Gestern habe ich nochmal recherchiert, da habe ich doch gesehen, dass bei einem Verkehrsunfall Leute ausgestiegen sind, haben die Leitplanken in der Mitte abgebaut und sind dann auf die Gegenfahrbahn, um dann wieder zurückzufahren, weil es kein Vorwärts und kein Zurück gab. Die haben natürlich eine deftige Anzeige bekommen. Aber wenn man sich so über Leitplanken ärgert, dann kann man so darauf reagieren. Man kann versuchen, sie auch zu überwinden durch genügend Geschwindigkeit und entsprechendes Straßenprofil. Mal kurz die Bordsteinkante nehmen, dann geht es auch über die Leitplanke. Oder aber man erlebt das Gute, das Funktionieren der Leitplanke, nämlich, dass man nicht in den Gegenverkehr kommt, dass man sich nicht überschlägt, sondern dass die Leitplanke eben den Schutz entfaltet, für den sie da ist. Und für mich sind nun nicht von den Bildern her auch das, was Gott uns sagt, nicht der Grund, aufzuhören, fröhlich zu sein. Peter Hahn hatte mal vor Jahren ein Buch geschrieben, Schluss mit lustig. Manche Menschen heute sagen, wirst du Christ, ist Schluss mit lustig. Wer so unterwegs ist und diesen Satz mit seinem Leben bewahrheitet, ist traurig dran. Ich glaube, wir haben als Christen den Grund, gerade wenn man Christ wird, fröhlich zu sein, mutig zu sein, zuversichtlich zu sein, dann hört die Freude nicht auf, sondern sie gewinnt eine andere Qualität. So, mir ist es wichtig, mit euch diesen Weg mal gegangen zu sein, weil ich hoffe, dass wenn ihr auf der Autobahn fahrt und seht diese Bilder, dass ihr euch an diese Predigt erinnert, die nämlich dann für mich das Thema hat, Gott gehorchen bedeutet Leben gewinnen. Nach Gottes Willen zu fragen, sich an seinem Wort zu orientieren, sich von ihm etwas sagen zu lassen, ist nicht der Verlust von Lebensqualität, sondern ein Gewinn von Lebensqualität. Und dass euch das, wenn ihr unterwegs seid, immer wieder mal einfällt, deswegen war mir das wichtig, das so zu verorten, weil wir sehen so viele Dinge, Werbung prasselt auf uns ein. Aber manche Dinge sind wichtig, dass wir uns damit vielleicht eine Eselsbrücke bilden zu einer Predigt, zu einem Reden Gottes in dein Herz hinein. Gott gehorchen bedeutet Leben gewinnen. Und das möchte ich gerne mit vier Aussagen verbinden, mit vier Aspekten. Man könnte das noch viel weiter ausführen, aber es ist für mich wie so ein Kreis, an dem wir das Leben entfalten können. Und ich nehme jeweils dazu auch ein Bibelwort, was diesen Aspekt unterstreicht und auch legitimiert. Also das, was ich jetzt euch sage, ist nicht mal ausgedacht, sondern ist in der Tat, wenn man das Wort Gottes reflektiert, darüber nachdenkt, wirklich auch wichtig. Das erste ist, wenn ihr mir nun gehorcht und den Bund haltet, den ich mit euch schließen werde, sollt ihr vor allen anderen Völkern der Erde mein besonderes Eigentum sein, denn die ganze Erde gehört mir. Was lesen wir hier? Eine ganze Menge. Worauf es mir ankommt, ist, dass Gott sagt, wenn ihr mir nun gehorcht. Gehorsam ist in Deutschland ja ein belastetes Wort. Absoluter Gehorsam. Ohne zu hinterfragen. Bei der Bundeswehr immer noch das große Thema. In mancher Firma auch ein Führungsstil. Hinterfrage nicht, wenn du einen Auftrag kriegst, mach den. Manchmal gehen Eltern auch so mit ihren Kindern um. Ich hoffe, das ist bei uns ja kein Thema. Ja. Ich bin so groß geworden. Du hörst es einmal, beim zweiten Mal spätestens parierst du. Also eine Chance hatte ich noch. Oder ich bin auch so erzogen worden, auf den Blick meiner Eltern zu reagieren. Ich erzähle es jetzt mal ohne innere Bitterkeit, das war so. Und das hat dann auch zur Folge gehabt, dass ich mich vieles nicht getraut habe. Deswegen vorhin der Satz, mit gebrochenem Rückgrat groß zu werden. Aber die Zeit ist vorbei, Gott sei Dank. Aber Gott sagt, ich erwarte von euch, dass ihr gehorcht. Das sagt er erstmal seinem Volk Israel, was er erwählt hat, was er aus der Knechtschaft in Ägypten geführt hat. Und so wie Gott uns herausruft aus einem Leben, was wir ohne ihn führen, in die Gemeinschaft mit ihm, ist gleich verbunden, komm und folge mir nach. Wie lautet der Sendungsauftrag von Jesus? Geht hin in alle Welt. Macht alle Völker zu Jüngern, tauft sie und lehrt sie halten, was ich euch geboten habe. Die Reihenfolge, die ist für mich schon sehr wichtig. Geht hin in alle Welt, macht sie zu Jüngern. Wie macht man Menschen zu Jüngern? Indem man sie ihnen von Gott erzählt, von der Erlösung in Jesus Christus und sie dahin führt, dass sie entscheiden können, ich will ein Nachfolger von Jesus werden. Dann tauft sie, klar, nach der Lebenswende, auch das Sichtbare, ich bin einer, der jetzt mit Gott unterwegs ist und wo Gott mit mir unterwegs ist. Und dann lehrt sie alles halten, was ich euch geboten habe. Erst dann kommt Jüngerschaft, Nachfolge, Hingabe, Heiligung, wie auch immer wir die Dinge thematisieren und benennen. Aber darum geht's. Dann zu lernen, was es heißt, Jesus ist Chef. Jesus gibt die Richtung an. Wie oft betet ihr im Gottesdienst oder alleine: Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe wie im Himmel, wie auf Erden. Wie oft? Wie oft gedankenlos? Ich habe mal eine Kleingruppenzeit in Gemming bei uns mit einem kleinen Kreis von Interessierten gehabt. Da haben wir das Vater unser uns durchgenommen. Die sagten nach diesen 6, 7, 8 Wochen, sie können das Vater unser nicht mehr so beten. Einfach so Satz für Satz im Gottesdienst. Da bleibt einem ja das Wort im Halse stecken, wenn man mal erahnt hat und verstanden hat, was Jesus damit sagt. Jesus wollte seine Jünger nicht lehren, ein stenografisches Gebet zu sprechen, sondern er wollte, dass wir mal überlegen, was steckt eigentlich dahinter? Und was hat das für Konsequenzen für mich? Und dann spricht man dieses Gebet mit großen Pausen. Vielleicht auch manchen Satz gar nicht so vollmundig, sondern eher fragend, bittend, klagend. Also es geht darum, dass Gott sagt, wenn ihr mir nun gehorcht und den Bund haltet, den ich mit euch schließen werde. Und dann lebt Israel mit der Verheißung, mit der Zusage, ihr seid das auserwählte Volk vor allen Völkern. Mir geht es jetzt bei diesem Bibeltext darum, dass wir eine Sache festhalten, nämlich dass zum Hören auf Gott, Gott zu gehorchen, seine Worte, seine Weisungen für wichtig zu nehmen, der erste Schritt nötig ist, nämlich dass ich höre und handle. Nicht nur hören. Wir hören so viel. Ich bin mal richtig in eine Krise gekommen, weil ich mir überlegt habe, wie viel Predigten ich im Jahr halte und mir dann mal überlegt habe, was sehe ich eigentlich bei mir und auch bei den anderen, was sich durch diese Predigten verändert. Und ich wünsche mir Predigten, dass ich sie selber halte, dass die Leute noch am Donnerstag sagen, ich weiß noch, worum es am Sonntag ging. Und mich beschäftigt das. Und es verändert mein Leben. Im großen oder im kleinen Bereich. Aber ich bin mit Gottes Wort unterwegs. Hören. Und dann handeln. Ich lasse mir etwas sagen. Na, nochmal. Hören und handeln bedeutet nämlich, ich lasse mir etwas sagen. Und jetzt kommt das erste Beispiel aus dem Plakat, damit ihr es immer wieder auch mal rekonstruieren könnt, Abstand halten. Dann ist ja erstmal sowieso, dass man sagt, okay, ich höre mal hin, ich lasse mir das mal sagen. Ich prüfe gleich mal, ist es nötig? Meine Frau sagt mir immer, warum fährst du an der Kreuzung immer so dicht auf? Ich sage, na, der andere steht doch, ich fahre doch nicht auf, ich fahre nur ran. Und wenn der anfährt, dann fahre ich nicht gleich hinterher, sondern warte ich, bis der Abstand, aber für sie ist es ein bisschen unsicher. Sie ist dann lieber mit viel größeren Abständen unterwegs. Und ich merke, dass es mir schwerfällt, diesen Satz von meiner Frau zu hören. Halt doch mal größeren Abstand. Ich denke, Mensch, ich muss doch nicht deine Angst auch leben. Ja? Lass dich doch mal drauf ein. Ich sage, hast du mal erlebt, dass wir durch meine Fahrweise irgendwo aufgefahren sind? Nee. Ich sage, soll auch nicht anders werden. Vertrau doch mal. Aber da merkt ihr, ist es mein Problem. Ja? Da mal so ein Satz, halt doch mehr Abstand. Ist im Kreuzungsbereich, ja. Sonst ist mein Fahren doch schon anders. Aber ich lasse mir etwas sagen. Bist du bereit, stell dir diese Frage ehrlich, bin ich bereit, mir was von Gott sagen zu lassen? Wenn ich in seinem Wort lese und ein Satz stört mich, sage ich, okay, ist für andere, ich lese mal weiter, bis mir wieder was gefällt. In der Lutherbibel ist ja so schön, dass dann so die wichtigen Sätze so richtig dick markiert sind. Wenn man so mal schnell durchgehen will, kann man mal diese dicken Verse anlesen. Und so, und dann ist meistens nichts Störendes dabei. Meistens nicht. Aber so die störenden Sachen, die sind nicht so dick gezeichnet. Aber die haben es richtig in sich. Und wenn ihr schon mal diese Frage beantwortet, ich lasse mir von Gott was sagen, dann seid ihr ja keine Einzelkämpfer, sondern dann sind wir in der Gemeinde miteinander unterwegs. Dann die nächste Frage, lasse ich mir was von meinem Bruder, meiner Schwester sagen? Wenn nicht, dann schließe ich etwas aus in meinem Leben, was mir wie eine Leitplanke den Raum zum Leben bewahren will. Leitplanken sind ja nicht Eingrenzungen, die mir das Fahrgefühl und den Fahrspaß nehmen wollen, sondern die mich auf dem gesicherten Weg zum Ziel bringen wollen. Ich war vor 1980 war ich mal mit ein paar Leuten aus der Jugend unterwegs in Bulgarien. Wir waren wandern im Rila-Gebirge und wir kamen in ein Unwetter rein. Und wir hätten so einen Bedarf gehabt, uns bei diesem Blitzen und Donnern und bei dem Regen irgendwo unter Bäumen zu verstecken. Wir sind aber oben auf dem Berggrat gewandert und da waren die Wege markiert mit Metallpfählen oder so Metallstäben. Und als wir in die Nähe dieser Stäbe kamen, haben wir so leicht Surren gehört, was für uns das Zeichen war, dass da kleine Entladungen in der Luft stattfanden. Das heißt, da ist also noch ein bisschen höher die Spannung in der Luft und ein Blitz schlägt ein. Und dann haben wir gesagt, wir gehen mal auf den Abstand, ja, untereinander, dass wenn es einer erwischt, dass nicht die ganze Gruppe dann tot ist. Ja, so haben wir dann überlegt. Wir wollten gerne den Weg verlassen, aber uns wurde gesagt, wenn ihr die Wege verlasst, da sind Raubtiere, Wölfe und auch Bären unterwegs, die suchen nur so eine leckeren Bissen wie euch. So, dass wir das gelassen hatten, haben viel gebetet und sind schnell gelaufen. Und das war für mich eine Erfahrung, die hat sich sehr eingeprägt. Dass ich mir was sagen lasse und dass ich auf Dinge achte. Es ist wichtig. Eine Geschichte aus meinem Leben noch. Ich habe ja gesagt, dass ich mit viel Eingrenzung groß geworden bin, die allerdings daher rührten, dass meine Eltern für uns Kinder, wir waren drei Geschwister, die wollten uns bewahren. Das war nur gut gemeint. Wir wollen dich bewahren, wir wollen auf euch aufpassen, euch soll nichts Schlimmes passieren. Aber ich fühlte mich überwacht und nicht bewahrt. Und habe dann in meinem kleinen Kinderherzen mal gesagt, ich lasse mich nicht kontrollieren. Und das ist mir viel später, erst vor 11 Jahren bewusst geworden, mal in der Seelsorge-Weiterbildung. Und dann habe ich das gesagt, so zu mir selber gesagt, ich habe gemerkt, diesen Satz habe ich nicht ständig vor mir hergesagt, den habe ich verinnerlicht und den habe ich gelebt. Mein Wecker, der durfte nicht einmal klingeln und dann bin ich hochgesprungen, der musste sich mehrmals melden. Und nach der Wende gab es ja dann die Dinger mit Zoom-Wiederholung, das war das Richtige für mich. Verkehrszeichen solcher Art, Geschwindigkeit, das hatten für mich alle nur Empfehlungscharakter. Verbotsschilder gab es für mich nicht. Ich habe gelebt mit dem 11. Gebot, lass dich nicht erwischen. Und ich habe gemerkt, wohin das führt, wenn man im Miteinander das, was abgesprochen ist, wenn man das nicht beachtet, wenn man da irgendwelche bewussten oder unbewussten Mechanismen entwickelt, um Grenzen, die auch Vitamine und sowas betrifft, wenn man die durchbricht und andere Leute ständig in Schwierigkeiten bringt. Also, ihr könnt ja mal selber schauen, ob das für euch ein Thema ist. Manche Not in der Lebensführung hängt damit zusammen, dass man so still für sich sagt, ich lasse mir nichts sagen. Abstand halten. Ein Bereich, den man zu bedenken hat. Und der wichtig ist, von der Praxis her. Aber von Gott her hören und handeln. Nicht der kommt ins Himmelreich, der Herr, Herr sagt, sondern der tut, was ich ihm sage, sagt Jesus. Der nächste Punkt. Jetzt kommt ein bisschen längerer Text. Ich kürze mal ab, weil ich glaube, dass meine Zeit hier wegläuft. Der Vers 22, auf den kommt es an, den haben wir auch schön markiert. Ihr habt euer Innerstes gereinigt, indem ihr euch der Wahrheit im Gehorsam unterstellt habt, sodass ihr euch jetzt als Geschwister in Liebe entgegenbringen könnt, dass ihr als Geschwister eine Liebe entgegenbringen könnt, die frei ist von jeder Heuchelei. Darum hört nicht auf, einander aufrichtig und von Herzen zu lieben. Dieser Abschnitt ist überschrieben in der Bibel, ein Leben in Übereinstimmung mit Gottes Heiligkeit. Worauf kommt es mir hier an? Es ist wichtig, ein nächster Schritt, den zu bedenken, nämlich, dass ich Gott vertraue, dass er Gutes mit mir im Sinn hat, dass er gute Ziele für mich vorhat. Wenn ich das Gott nicht glaube, dann lasse ich mir ungern was von ihm sagen. Wenn ich ihm aber glaube, dass er gute Ziele mit mir hat, dann bin ich gehorsam. Dann lasse ich mich darauf ein, was er mir sagt. Wenn Gott sagt, vergib dem, der dir übel mitspielt, und ich denke, was hat Gott hier vor? Der will, dass ich demütig bin. Und auf diese Art und Weise kriegt der andere das Gefühl, Recht zu haben, und seine Macht vielleicht auszuspielen und er fühlt sich als Sieger und ich bin das Opfer, ich bin der Verlierer. Nee, also das mache ich nicht. Also dem anderen zu vergeben, nicht mit mir. Noch nicht, noch lange nicht. Wenn ich aber vertraue, dass Gott mit allen Dingen in meinem Leben zu seinem guten Ziel oder seine guten Ziele erreicht, dann kann ich vielleicht sogar mit Unterstützung anderer in der Gemeinde lernen zu vergeben. Seid barmherzig. Versetzt euch in den anderen hinein und klagt ihn nicht an. Helft ihm durch eure Vergebung, durch euer Verständnis, dass er auch zum Leben durchdringt und aus seinen Begrenzungen, Verletzungen, Enttäuschungen, seiner Wut herausfindet. Vielleicht auch seinem verkehrten Denken und Handeln. Und das ist das Thema, dass ich meine Werte neu sortiere. Wenn ich mit Gott unterwegs bin, brauche ich es, dass Gott mir sagt, du, ich finde das ganz klasse, dass du Ziele hast, wofür du dich einsetzt. Aber darf ich mit dir darüber reden, wohin diese Ziele führen? Und ob das Dinge sind, wo ich ganz dicht bei dir bin oder wo ich sage, Mann, da komme ich dir nicht hinterher. Und meine Schutzengel haben auch ihre Mühe. Deswegen ein Beispiel runter vom Gas. Das ist ja noch ein Satz, den man ja verschiedentlich auch anders deuten kann. Das kann ja nicht bloß eine Fahrweise sein, kann ja auch ein Bild sein fürs Lebenstempo. Oder überhaupt auch für das, wie ich dem Leben nachjage, was ich im Leben alles erreichen will. Dass ich mich durch das Vergleichen mit anderen Menschen herausgefordert sehe, für mich selber gut dazustehen und dass ich mich dann jagen lasse. Dass ich mich nicht mehr gegen Werbung schützen kann, weil ich denke, weil ich langsam glaube, dass was die mir einreden, was ich bräuchte, sollte ich auch haben. Und es entwickelt sich ein Lebenstempo, das nicht mehr, was wir nicht durchhalten mit unserer Atmung. Oder auch junge Leute. Also ich sehe das bei unserem Sohn, keine Details, nur eine große Beobachtung. Ich sehe, hier ist die Jugendfraktion, ja, ist das so? So ein bisschen. Junge Leute, also ich glaube, ihr habt Freude daran, wenn ihr am Morgen aufsteht und sagt, boah, jetzt muss ich mich aber beeilen, damit ich alle Termine schaffe, die mir richtig einen Kick im Leben geben. Mich mit Freunden treffen, was zu unternehmen, einen Film anzugucken, irgendwo was zu gestalten. Und wenn man das so einübt, dann kann man so auch durchs Leben gehen. Da können ja die Älteren vielleicht ein Lied von singen. Wenn man sein Leben so voll knallt, dann verfliegt die Zeit und irgendwann mal schaut man zurück und sagt, was ist eigentlich in dieser Zeit geworden? Ich habe mich so gedreht, ich war so aktiv, ich war so voll mit Terminen, ich habe gar nicht gelebt, ich bin gelebt worden. Deswegen Entschleunigung ist ja immer mal auch ein Thema in unserer heutigen Zeit. Ich erlebe es immer wieder bei meinem Computer, diesen Satz, den ich mal gelesen habe und den ich schmunzelnd für, ja, für wahr halte, mit Computer geht alles schneller, es dauert nur etwas länger. Ja. Soll ganz schnell gehen, wenn ich mein iPad aufmache und sage, wir machen mal einen Termin. Da zückt der andere seinen Kalender, macht den auf und sagt, sag an. Ich sage, Moment, der muss erst mal alle Termine reinladen. So, und dann nach 2 Minuten so gefühlt, eine halbe Ewigkeit, dann kann ich wieder weiterreden. Entschleunigung. Und Entschleunigung heißt auch, dass ich meine Ziele vor Gott reflektiere. Es ist wichtig. Guckt mal, ob das für euch ein Thema wäre. Mit Gott ins Gespräch zu kommen über dem, wie er das Jahr plant, wie er den Urlaub plant, wie er eure Freizeit plant, mit wem und was. Und welchen Anteil Arbeit, Familie, Gemeinde haben darf. Ob da nicht manches vielleicht von den Wertigkeiten in einer guten Weise verändert werden muss. Sodass Gott an erster Stelle steht. Und dann die Familie. Und dann erst die Arbeit und alles andere. Wie wichtig es ist, dass man das beherzigt, die Werte neu zu sortieren, zeigt die Problematik, dass in vielen Ehen Krisen sind, in vielen Familien Kinder ihren Vater nicht kennen, weil er nur arbeitet, um einen Lebensstil zu finanzieren, der letztendlich nichts so sehr mit Beziehung zu tun hat, sondern mit Erleben oder vielleicht sogar mit materiellen Anschaffungen. Und dass man nicht mehr miteinander spricht, weil man nicht mehr so viel Zeit hat. Ich habe mal gelesen, dass im Durchschnitt in Deutschland Ehepaare nur eine Viertelstunde am Tag miteinander reden. Eine Viertelstunde. Also bin ich ja wirklich in einer hervorragenden Situation, weil ich zu Hause auch arbeiten kann. Und meine Frau, die ist zwar auch berufstätig, aber wir reden definitiv mehr als die Viertelstunde. Weil ich weiß gar nicht, wie viele Leute Durchschnitt wir gut machen müssen mit unserer Redezeit, dass man auf eine Viertelstunde kommt. Also Entschleunigung, Werte sortieren, auf Gott vertrauen, dass er es wirklich gut mit mir meint. Der dritte Aspekt, Dein Wort ist eine Leuchte für mein Leben. Es gibt mir Licht für jeden nächsten Schritt. Oder nach gut Luther, dein Licht ist meines Fußes Leuchte und dein Wort ist meines Fußes Leuchte und ein Licht auf meinem Weg. Genau. So, was meint das? Da geht es mir darum, dass wenn ich denn Gott vertraue, dass er gute Wege für mich hat, gute Ziele, dass ich nicht nur warte, wenn Gott mir ein Stoppzeichen setzt, sondern dass ich die Leitung von Jesus suche, dass ich wirklich sein Wort aufschlage und darin forsche und vielleicht nicht nur alleine, sondern auch mit anderen zusammen und dass ich frage, Herr, was sagst du mir, was sagst du uns? Wir haben in Kirchhardt, bin ja Gemming und Kirchhardt tätig, also jetzt in Kirchhardt mehr, eine kleine junge Gemeindearbeit seit 13 Jahren, die ist erst so in den letzten 6-7 Jahren so richtig, ich sag mal, zum Leben gekommen. Und wir haben jetzt viele Kleingruppen, die wir begonnen haben, weil wir sagten, Wachstum im Glauben gelingt nur in verbindlichen Beziehungen. Dass wir uns sonntags treffen und noch Kirchenkaffee haben und dann über, sei es über die Predigt sprechen und vielleicht gute Gespräche haben und sonst unseren Glauben nicht verbindlich mit anderen teilen, führt nicht zum geistlichen Wachstum, zur Persönlichkeitsentwicklung, sondern nur, wenn ich meine Schritte mit anderen erkenne, kommuniziere und mich da verbindlich erkläre. Ich kann hier erzählen, wie ich meine Frau liebe, was ich für sie tue, worauf ich verzichte und worauf sie verzichten muss, weil sie mich so liebt. Da kann ich viel erzählen. Jetzt ist er nicht da. Aber wenn sie da wäre und ich würde Sachen erzählen, die nicht stimmen, da würde sie mir spätestens beim Weg nach Hause sagen, du hör ich mal, also so eine Sachen laufen nicht gut in Zukunft. Also dann werde ich aufstehen und sagen, bitte korrigiere dich, du hast hier eine Wahrnehmungsstörung. Ja? Aber wenn ich mich gut darstellen will, selbst wenn ich die Absicht habe, das eine oder andere zu tun und ich packe es nicht, dann ist jemand, der mit mir verbindlich lebt, der sagt, du, das entspricht nicht ganz, das ist Fake News, ja, so Neudeutsch. Alternative Wahrheit. Ja. Das heißt, wenn ich etwas im Glauben erkenne und höre, dass Jesus mir sagt, du, an der Stelle in deinem Leben gibt es einen Änderungsbedarf, kümmere dich drum, such dir Hilfe, fachliche Beratung oder geistliche Miteinander, mach dich überprüfbar, mach dich verbindlich mit anderen Menschen, dass du sagst, du, da möchte ich gern unterwegs sein. Ich erzähle es dir, damit du mal nachfragen kannst, damit ich mit meinen geistlichen Schritten nicht nur ganz unverbindlich bin. Jede große Entscheidung machen wir auch verbindlich. Die Frage nach der Partnerschaft. Die Frage nach Christsein, Glaube und Nachfolge Jesu. Das sind nicht Dinge, die man nur ganz still in seinem Herzen hat, sondern wir machen es verbindlich. Wir machen deutlich, wir suchen das, was der andere auch mit mir zusammen gut voranbringt. Und wenn ich mit Jesus unterwegs bin, ich suche das, was er gut findet. Paulus hat geschrieben, uns ist alles erlaubt. Uns ist alles erlaubt. Manche Christen leben so mit diesem Satz. Mir ist alles erlaubt, ich lasse mir nichts mehr sagen und du von dir schon gar nicht. Solange wie ich keinem weh tue, ist alles erlaubt. Aber sie lesen den Satz nicht weiter, denn da heißt es, aber es dient uns nicht alles zum Guten. Alt Luther, es frommt uns nicht alles. Das heißt, es dient uns nicht alles zum Guten in der Beziehung zu Gott und untereinander. Das heißt, alles können wir machen, wenn die Beziehung zu Gott und untereinander keinen Schaden nimmt. Und als Jesus gefragt wurde, was ist denn das Wichtigste von all dem, was du uns hier erzählst? Was sollen wir uns denn nun merken? Sagt Jesus drei Dinge. Liebe Gott von ganzem Herzen, ganzer Kraft und deiner ganzen Seele und deinen Nächsten wie dich selbst. Darin ist das Gesetz und die Propheten. Und da, wo die Liebe gesucht wird und gestaltet wird, ist viel Freiraum für das Leben. Auch in der Gemeinde unterwegs zu sein, Menschen einzuladen. So, und dann kommt der letzte Punkt, Finger weg vom Handy. Was macht man meistens mit dem Handy? Soziale Kontakte, telefonieren. Telefonieren macht man heute kaum noch mit dem Handy. Heute schreibt man sich WhatsApps, Facebook und was ich, wie die ganzen sozialen Medien heißen. Auch nochmal ein Bibeltext dazu, euer Einsatz. Bei diesem Projekt zeigt, schreibt Paulus an die Christen Korinth, da ging es um die Spenden für Jerusalem, Dass ihr in eurem Glauben bewährt seid. Euer Einsatz, für eine andere Gemeinde zu sorgen, zeigt, dass ihr im Glauben bewährt seid. Und dafür werden die, denen ihr dient, Gott preisen. Sie werden ihm dafür preisen, dass ihr euer Bekenntnis zum Evangelium von Christus ernst nehmt und eure Verbundenheit mit ihnen und allen anderen auf eine so großzügige und uneigennützige Weise zum Ausdruck bringt. Boah, das wäre mal eine tolle Rede vom Kassierer, ne? Aber ich weiß gar nicht, ob das bei euch ein Thema ist. Naja, sagt ihr, wenn du unseren Kassierer wüsstest, der stellt Paulus hier voll in den Schatten. Wir sind so motiviert, das Reich Gottes zu bauen und zu unterstützen. Das ist bei uns überhaupt gar kein Problem. Worum geht es mir hier? Um was ganz Spezielles. Nämlich, dass Nachfolge, das Hören auf Gottes Weisung in unserem Leben etwas hervorbringt, wo Jesus sagt, ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben. Wenn ihr mit mir verbunden bleibt, bringt ihr viel Frucht. Mit Jesus verbunden zu sein, nach ihm zu fragen, ihn zu suchen, wirkt etwas in mir, wenn ich denn hinhöre, höre und handle, dass etwas in meinem Leben wird, was bleibt. Und nicht nur, was mir gut tut. In der Regel bringt ein Apfelbaum Früchte hervor, in der Regel Äpfel, die nicht ihm schmecken, sondern uns. Die Früchte, die wir im Leben hervorbringen, durch Fragen und Hören auf das, was Gott uns sagt, sind in der Regel dafür da, dass andere Leute Geschmack finden an einem Leben mit Gott. Und dass sie daran Geschmack finden und sich darüber freuen, dass Gott etwas in meinem Leben gut macht, was bis dahin nicht so gut war. Und deswegen der geistliche Aspekt, Frucht entsteht, und der praktische Aspekt ist, ich teile meine Erlebnisse. Wir haben in Kirchhardt jeden Sonntag Gottzeugnisse, wo Leute erzählen, was sie in der letzten Woche oder ich sag mal im zeitnahen Raum mit Gott erlebt haben. Nicht nur tolle Erfahrungen, auch manchmal notvolle, sind dann oft Gebetsanliegen, die wir teilen, aber wir teilen unseren Glauben mit Stärken, mit Schwächen, mit Sieg und mit Niederlage. Das ermutigt Leute. Ich habe manche Leute gesprochen nach dem Gottesdienst, die sagten, naja, die Predigt, ich weiß gar nicht mehr, worum ging es eigentlich, was war Thema? Ich weiß zwar nur, wer gepredigt hat, aber frag mich nicht. Aber da hat einer vorne was berichtet. Das hat mich die ganze Zeit beschäftigt. Die Zeugnisse kommen noch vor der Predigt. Also da muss die Predigt schon richtig top sein, um die Zeugnisse manchmal noch von der Prägung her, vom Eindruck her noch zu überwinden. Aber so eine Kraft haben Zeugnisse. Und nicht nur Open Doors mit den Berichten von den Märtyrern, die um unsertwillen sterben, sollen unseren Glauben stärken und uns zur Fürbitte anregen, sondern auch das, was wir miteinander erleben, was wir mit Gott erleben. Und das können kleine Dinge sein, die einem anderen Mut machen. Und damit bin ich rum mit meinen vier Aspekten. Gott gehorchen bedeutet Leben gewinnen. Habt ihr eine Ahnung, dass das klappen könnte? Ist da irgendwas in eurem Herzen angedockt? Ich mache es nochmal ganz kurz. Ich fasse jetzt zusammen. Das erste ist, Gott gehorchen, du gewinnst Leben, indem du nämlich bereit wirst zum Hören und zum Tun. Indem du vertraust, dass Gott gute Ziele mit dir hat. Und dass er es immer besser meint als das Schicksal, die Umwelt, die Menschen, die Ereignisse im Leben oder wie auch immer wir es bezeichnen wollen. Und dass aus diesem Vertrauen, was wir immer wieder investieren, sagen, Herr, dennoch bleibe ich an dir, dennoch suche ich dich. Ich frage nach dem, was du für mich im Blick hast. Und dass ich das mit anderen teile, zu seiner Ehre, zu unserem Segen und auch zur Freude für die Menschen. Jetzt ist die Frage, die alles entscheidende Frage, was macht ihr mit dieser Predigt? Was macht ihr mit dem, wo Gott euer Herz berührt hat? Und sei es nur ein Satz, den du jetzt aufgeschrieben hast, innerlich gemerkt hast, an deine innere Pinnwand heftest, was machst du mit diesem Satz? Ich mache dir Mut, ich lade dich ein, das, was, wofür du dich entscheiden möchtest, wo du einen Schritt im Glauben gehen möchtest, das festzumachen. Vor dir selber mit Jesus, oder auch mit jemandem, der heute die Predigt auch gehört hat, dem du vertraust, wo du sagst, ich möchte hier einen Schritt gehen, ich möchte dir sagen, betest du bitte für mich, ich möchte es festmachen. Und dass ihr so miteinander unterwegs seid, euch ermutigt und stärkt und motiviert für Nachfolge. Mit dem Bekenntnis, Gott zu gehorchen, nimmt nicht den Spaß und die Freude am Leben, sondern da gewinnen wir Leben. Amen.